Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze große, schöne, weite Welt. Ja, die erste Monatshälfte des Februar ist schon überschritten. Heute ist bereits der 16. Februar im Jahre 2022. Historische Zeiten. Guten Morgen, lieber Andreas. Was sagt dein Fachexperten-Forscherblick hinaus?
Jetzt erst einmal zum Wetter, denke ich, ne? Oder was meinst du? Ja, genau, das ist also meine Expertise. Wir haben 11 Grad minus, die Sonne scheint, blauer Himmel und wir haben einen sonnigen Tag, 11 Grad minus, ich wiederhole noch einmal, 11 in Worten. Und wir werden interessanterweise übermorgen 10 Grad plus haben. Das ist die Erwartung, die wir momentan haben. Das zeigt, wie volatil hier auch das Wetter ist, nicht nur die Aktienmärkte, sondern auch hier die Temperaturen. Und ich bin gespannt, was kommt. Und jetzt wird es dann aber wärmer werden, aber immer noch ein paar Minusgrade in den nächsten Wochen kommen. Und irgendwann kommt der ganz große Hebel, der umgelegt wird, und dann haben wir plötzlich Sommer. Das heißt, der Frühling ist hier relativ kurz. Das ist eins der Dinge, die ich manchmal vermisse. Diesen Frühling, den wir in Norddeutschland immer sehr genossen haben, das war immer eine tolle Zeit. Das ist hier etwas weniger. Dafür einen wunderschönen langen Sommer und einen traumhaften Herbst.
Ja, der Aufbruch in den Sommer geht hier immer ganz plötzlich. Hier geht sowieso alles schnell. Allerdings warte ich jetzt schon seit einer Minute auf den Zustand des Sees. Changiert da nichts? Passiert da nichts, Herr Popp?
Doch, der changiert und zwar in einem verschiedenen, wie soll man das fast beschreiben? Es ist jetzt fast ein paar dunkle Elemente in einem eher gräulich wirkenden mit hellblauen Teilen, die dort rein changieren. Also es ist schon eine relativ, klingt fast wie so ein bunter Flickenteppich, aber es ist wirklich ein Changieren par excellence.
Klingt ein bisschen unübersichtlich. Also ich würde mal sagen, das ist ein Taubenblau. Eine Mischung zwischen Taubenblau und Kornblumenblau.
Ich habe noch nie eine blaue Taube gesehen, aber das mag sein.
Nein, ein Taubenblau. Ach, Andreas. Also wir gehen mal jetzt hier zu dem über, was wirklich wichtig ist. Das sind die Nachrichten aus aller Welt. Und wir haben einen neuen Helden. Der starke Olaf. Der kluge Olaf, der hat es geschafft, die Welt vor einem massenweise verbreiteten Krieg zu bewahren. Denn er war höchst selbst gestern bei dem bösen Ivan. Wladimir Putin hat da an diesem meterlangen Tisch gesessen, hat verhandelt für uns, für die Welt und war erfolgreich.
Ja. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir haben uns offenbar getäuscht. Ich war ja ein bisschen kritisch ihm gegenüber, aber jetzt hat er gezeigt, was für ein Held er ist. Er, und zwar ganz alleine, nein, mit der Kollegin, die Außenministerin Frau Baerbock, die neben dem aufrechten Gang offenbar auch noch die große Diplomatie beherrscht. Und so haben sie gemeinsam in dieser Spezialtruppe es geschafft, die Welt vor einem Zusammenbruch zu retten. So das Narrativ. Interessanterweise haben uns das unsere Whistleblower schon vor 2 Wochen bereits angekündigt, wie ungefähr der Plan sein wird und dass genau das in den Medien auch verbreitet wird. Es war uns zu profan, darüber zu berichten, aber es ist für uns ganz interessant hier gewesen.
Ja, was heißt profan? Wir haben ja darüber gesprochen. Wir haben einen Sonderpodcast gemacht, als vor circa einer Woche die Massenmedien anfingen zu trommeln und die Menschen darauf vorzubereiten, in die nächste Angstspirale zu gehen. Weltkrieg, Weltkrieg aus Russland.
Ich meine das natürlich auch nur bezogen auf die Darstellung in den Medien, dass Olaf Scholz eben es geschafft hat damit. Das meine ich, diese Schlagzeile.
Ja, okay, ja. Also das erfahren wir jetzt gerade überall. Wobei nicht alle damit so ganz einverstanden sind, dass es alleine seinen diplomatischen Fähigkeiten zuzuschreiben ist, dass wir jetzt in Ruhe und Frieden alle weiterleben können. Ich gehe mal hier kurz in einen Gastbeitrag bei Reitschuster rein von Sönke Paulsen. Der hat zum Beispiel getitelt, so viel Hysterie war nie das Illusionsleben in der virtuellen Welt. Und er hat sich das so ein bisschen angeguckt, wie die Medien getrommelt haben, wie die Säbe rasselten, die Trommeln geschürt wurden. Schürt man Trommeln? Oh, was weiß ich. Auf jeden Fall, sagt er, wird Olaf Scholz die extreme Kriegsgefahr, die in diesem Dialog durchschimmert, entschärfen? Wird Scholz zum Friedenshelden der NATO? Wir wissen es nicht, aber in griechischen Dramen kommt am Ende ja immer die Katharsis, die schmerzhafte Erleuchtung. Und der letzte Akt läuft ja schon längst. Den letzten Auftritt hat Olaf der Schweigsame im Schlumpfkostüm. Da Putin ein guter Regisseur ist, lässt er bei der Ankunft des deutschen Bundeskanzlers schon mal gleich ein paar Truppenteile abziehen, um die Schlussszene einzuleiten. Dieses Drama, heißt es hier weiter, wird übrigens nur im Westen übertragen und ist auch einseitig auf das westliche Publikum abgestimmt. In Russland fühlt man sich ja schon lange im Krieg und durch die NATO bedroht. Im Westen dagegen musste das Bedrohungsgefühl erst reifen. Es muss durch die mediale Echokammer so laut vorgetragen werden, dass auch der Letzte mitkriegt, was er denken soll. Und dann wird hier kurz zusammengefasst: Russland und die NATO sind Feinde mit unüberbrückbaren Differenzen. Deshalb streiten sie sich unerbittlich um die Ukraine und sind kurz davor, in einen großen europäischen Krieg zu ziehen. Das brave Deutschland schafft es aber in letzter Minute, den russischen Bären zu besänftigen. Und der Frieden kann so gerade noch gerettet werden. Die Lehre, die wir daraus ziehen, ist auch eindeutig. Nach den ganzen Merkel-Krisen zeigt nun auch die Kriegskrise, dass wir froh sein müssen, von einer so guten und besonnenen Elite geführt zu werden, die sogar einen als sicher angenommenen Krieg verhindern kann. Den Profit aus dieser Propagandaschlacht teilen sich unsere Regierenden und Putin zu gleichen Teilen. Die Ukraine aber bekommt die monetären Einnahmen aus diesem Schauspiel. Die ganze Angelegenheit könnte ihr mehrere hunderte Millionen Euro einbringen. Ein gutes Einspielergebnis. Olaf, der Schweigsame, konnte die extrem teure und exklusive russisch-deutsche Pipeline voll in die Waagschale werfen und zwang Putin damit, seine ebenso schweren Panzer von der ukrainischen Grenze abzuziehen. Das überzeugt die Welt davon, dass nur die Schröder-Pipeline die Russen umstimmen kann und ein Faustpfand gegen jeden Krieg ist. Und damit verstummt jede Kritik an Nord Stream 2. Das Projekt ist in trockenen Tüchern. Putin ist zufrieden, denn neben dem Muffensausen, das er in Europa und bei der NATO verbreiten konnte, hat er seinen Bürgern einmal mehr gezeigt, wie man mit dem Westen umspringt. Es gibt praktisch nur Gewinner.
Ja, also mich macht das ganz kirre, wenn ich sowas höre. Also solch einen Unsinn, wo also der Sinn wirklich ins Gegenteil verkehrt wird, kann man wirklich nur Menschen verkaufen, die geschichtlich nicht nur nicht versiert, sondern völlig desinteressiert sind.
Aber der Beitrag gerade war kein Unsinn. Der hat es eigentlich gut auf den Punkt gebracht.
Ja gut, das war jetzt der Satirische, was da ja hinterstand. Aber ich denke ganz einfach mal, es wird ja wirklich so ein bisschen dargestellt, als wäre die NATO an Frieden interessiert, anstatt dass sie Angst hat vor einem Friedensausbruch. Wenn man weiß, wie die NATO aufgebaut ist, die ist ja unter einer US-Herrschaft nicht nur gegründet, sondern auch ausgeführt. Und wenn wir wissen, dass die NATO, und das ist, was viele Menschen überhaupt nicht begreifen, ja eigentlich gar nicht wirklich Länder angreift, die gefährlich sind. Mir ist zum Beispiel nie aufgefallen, dass mal irgendwann die NATO gegen die Sowjetunion vorgegangen ist. Also man geht offenbar auch nicht gegen tatsächliche Gegner vor, sondern vor allem gegen Schwache. Und Ukraine zum Beispiel ist schwach, es sind Umkehrungen, die dort stattfinden, es sind Kolonialisierungen, die dafür vorgeführt werden. Also das ist ja schon eine ziemlich heikle Geschichte. Für mich ist eines klar geworden bei dieser ganzen Entwicklung, dass die eigentlichen Opfer und diejenigen, die am meisten zu leiden haben unter der NATO, die europäischen NATO-Mitglieder selbst sind, weil sie mehr oder weniger zum Spielball einer US-zentrischen Politik geworden sind. Und das ist das Hauptproblem. Aber diese Zusammenhänge darf man ja leider nicht so wirklich sagen. Wir haben uns gestern Abend ja sehr lange darüber unterhalten. Da hast du denn ganz deutlich gesagt, also bestimmte Dinge lass bitte einfach mal weg.
Ja, oh ja, man muss, jeder, der interessiert ist, kann auch mal selber gucken. Man muss sich ja jetzt auch nicht in aller Breite in sämtliche Untiefen dieser Zusammenhänge begeben. Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Panikmache, die da in den letzten Tagen stattgefunden hatte in den Medien. Die britische Sun zum Beispiel hat sich ordentlich blamiert, weil sie nämlich auf den Schlag genau, die Uhrzeit genau vorhergesagt hat, wann der böse Russe mit seiner Invasion in die Ukraine beginnen wird. Und zwar, wann war das? In der Nacht zum Mittwoch um 3 Uhr genau. Haargenau, das haben die also gemeldet. Und es heißt hier, dass das die Quellen des US-Geheimdienstes ihnen mitgeteilt hätten. Und ja, der Artikel erschien zu einem Zeitpunkt, an dem Teile der russischen Truppen ihre Garnisonen sogar zurückgezogen hatten. Und die Sun ist ja auch eher für Klatsch und Tratsch bekannt als alles andere. Aber wie gesagt, hier heißt es wörtlich, Russland bereitet sich darauf vor, am 16. Februar um 1 Uhr morgens, also 3 Uhr Ortszeit, mit einem massiven Raketenangriff und 200.000 Soldaten in die Ukraine einzumarschieren. Ja, und dann wird das ganze Szenario geschildert, sodass einige bibbernd da sitzen mussten und gedacht haben, jetzt ist es zu Ende.
Ja, das ist interessant, dass Sie das schon im Vorfeld wissen. Übrigens war es ja auch ein englisches Medium damals im Fernsehen, die live bei 9/11 berichtet haben, dass bereits im zweiten Gebäude ein Flieger reingeflogen sein soll. Und man sah aber live in den Bildern dahinter, dass das Gebäude noch stand. Da war noch kein Flieger drin. Aber ein paar Minuten später, dann ist der Flieger dort reingeflogen und dann ist das Ding zusammengebrochen. Das fand ich auch sehr spannend. Und Daniele Ganser hat das mal sehr deutlich gesagt als Historiker. Er sagt, er ist da sehr kleinkariert und er sagt, es ist einfach so, dass er davon ausgeht, dass erst das Ereignis kommt und dann der Bericht darüber und nicht erst der Bericht und dann das Ereignis. Und an der Stelle sollte man auch wirklich kleinkariert bleiben. Aber das zeigt natürlich auch so ein bisschen, in welche Richtung diese Dinge gehen. Aber ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es überhaupt zu irgendeiner kriegerischen Auseinandersetzung kommt, sondern die Hintergründe, die hier stehen, auch aus USA und auch aus Sicht der NATO, sind komplett andere als die, die wir hier erklärt bekommen.
Also auf jeden Fall, Andreas, du willst jetzt nicht mit diesem Geschwurbel über 9/11 hier weitermachen. Dagegen möchte ich mich doch sehr verwahren.
Nein, das würde ich mir nie erlauben. Ich habe ja nur gesagt, dass darüber schon berichtet wurde. Und ich fand das sehr spannend, dass die englischen Medien darüber schon vorher Bescheid wussten, bevor es eingetreten ist.
Ich finde es problematisch, die englischen Medien zu sagen. Ich habe hier ausdrücklich The Sun gesagt, okay, weil es gibt schon eine englische Tageszeitung, die heißt Daily Mail, die verblüfft viele investigative Ergebnisse derzeit liefert, auch über die Hintergründe zu Nebenwirkungen, was die sogenannten Spritzen angeht und vieles mehr. Ich möchte da nicht pauschalisieren.
Da hast du völlig recht, das nehme ich zurück und das meine ich ernst. Natürlich nicht pauschal. Ich weiß leider nur nicht, welcher Fernsehsender das war. Es waren damals nur einfach sehr bezeichnend.
Ja, da muss man das recherchieren und muss mit Fakten kommen.
Ich wusste nicht, dass das Thema jetzt kommt, deshalb bin ich ein wenig überrascht.
Ich auch nicht, aber du hast es doch angesprochen gerade. Ich habe doch gar nicht darüber geredet, über 9/11 würde ich doch nie tun.
Aber ich wusste doch gar nicht, welches Thema jetzt genau rankommt in dieser Form. Und deshalb bot sich das an. Siehst du, jetzt hast du mich durcheinander gebracht.
Das macht überhaupt nichts. Das freut mich sogar, wenn ich dich mal durcheinander bringen kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Aber wir wollen hier mal zu den Fakten zurückkehren. Also, der starke Olaf, der war gestern bei Wladimir Putin an diesem langen Tisch. Wir haben das alle gesehen und fragen uns immer noch, ob diese Verschwörungsmythen stimmen, dass Putin sich so weit entfernt von ihm gesetzt hat, wie von allen anderen auch. Macron musste da ja auch kauern am anderen Ende, weil er angeblich Angst und Sorge hat, sich anzustecken und dass die ihm vielleicht irgendwie ein Virus mitbringen, das er noch nicht kennt. So heißt es. Kann aber auch sein, dass man das dem bösen Ivan einfach nur wieder anhängen will. Auf jeden Fall hat Scholz unterstrichen, dass eine NATO-Aufnahme Kiews vermutlich weder in Putins noch in seiner eigenen Amtszeit beschlossen werden könnte. Der russische Präsident, wissen wir, verlangt von der NATO, von der Allianz, die Garantien, dass sie sich nicht noch weiter nach Osten ausdehnt. Das ist ja dieses ganze Szenario. Die NATO, da kannst du gleich noch mal was sagen dazu, Andreas, hat ja versprochen, bei dem Fall des Eisernen Vorhangs Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, dass sie sich nicht weiter ausweiten wird, dass dadurch natürlich auch alle anderen Sanktionen gegen die Sowjetunion zurückgenommen wird und gegenseitig hat man sich geeinigt auf sogenannten Frieden. Und Putin fürchtet, dass nun die NATO sich nicht nur weiter ausgeweitet hat, wie wir in den letzten Jahren deutlich erkennen konnten, sondern dass die Ukraine jetzt auf einmal sehr europäisch sein soll und zu der NATO als Mitglied dazutreffen soll. Und das hat jetzt Herr Scholz, der starke Olaf, der schweigsame Olaf, zerstreut, diese Bedenken. Aber offenbar nicht in Abstimmung mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, denn der hat das Ganze schon wieder relativiert und hat heute am Rande des NATO-Verteidigungsministertreffens in Brüssel bemerkt, dass eben nicht Russland über den Aufnahmewunsch der Ukraine zu entscheiden habe, sondern die 30 NATO-Staaten in Abstimmung mit Kiew. Wörtlich sagt er, es ist das Recht jeder Nation in Europa, über ihren eigenen Weg zu entscheiden. Und dies sei ein ehernes Prinzip der NATO und auch in der Schlussakte von Helsinki 1975 festgehalten. Und und Scholz hatte eben, wie gesagt, einfach gesagt, dass der Beitritt der Ukraine zur NATO nicht auf der Tagesordnung stehe und dass wir das wohl auch hier alle so nicht mehr erleben würden.
Ja, das Problem geht ja viel weitreichender. Wenn wir wissen, dass am 17. Dezember Russland, übrigens völlig zu Recht, ein Schreiben an die Vereinigten Staaten von Amerika gesandt haben, um einen Friedensvertrag, um wirklich eine entsprechende Friedenspolitik auf diplomatischen Wege einzuleiten. Und aus diesem Grunde hat natürlich, weil die USA Angst vor dem Ausbruch eines Friedens in Europa hat. Wir dürfen nicht vergessen, Europa war der große Angstgegner der USA, als es die Sowjetunion, als es die noch gab. Weil das war ein großer Wirtschaftsstandort und als die EU sich gebildet hatte, da gab es dann immer mehr Probleme, dass die Konkurrenzsituation zwischen USA und EU immer größer wurde. So, und nun ist irgendwann die Sowjetunion ja weggefallen. Und die USA behandeln ja Russland, heute das föderale Russland, so, als wäre es nach wie vor noch die Sowjetunion, als befänden wir uns immer noch im Kalten Krieg. Es hat sich ja in Russland alles komplett geändert, nachdem Boris Jelzin weg war und dann Putin an die Macht kam und dann plötzlich eine volksorientierte Politik betrieb. Familien, die Renten wurden wieder aufgebessert. Wir dürfen nicht vergessen, als die Sowjetunion gefallen ist, Anfang der 90er Jahre, unter Jelzin, welches Elend dort in Russland herrschte. Professoren, die aus Mülleimern sich ernähren mussten zum Beispiel, das haben viele schon vergessen. Und Putin hat diesem Wahnsinn ein Ende gemacht, während unter Jelzin, nämlich direkt nach dem Fall der Sowjetunion, ja eine riesen Oligarchenstruktur aufgebaut hat. Er hat also das gesamte Volksvermögen verscherbelt und er war ja bekannt dafür, dass er dem Alkohol und auch sonstigen Gelüsten zugeordnet war. Und aus diesem Grunde merkte man, wie dieses Land so langsam nach diesem Zusammenbruch der Sowjetunion in ein Chaos überging. Putin hat dem Ganzen dann ein Ende bereitet und es wieder in saubere Strukturen reingebracht. Und das war natürlich auch wiederum nicht im Interesse der Vereinigten Staaten und deren untergeordneten NATO. Das ist ganz wichtig, diese Unterordnung. Es wird immer dargestellt, als wäre es ein Militärbündnis, welches aus 30 Staaten besteht, die also einen Friedensplan haben. Und es gab damals, als die Sowjetunion gefallen ist, gab es ja diese sogenannte Rumsfeld-Doktrin. Und das ist bezeichnet worden nach dem ehemaligen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und Admiral Arthur Sebrowski, das war sein strategischer Berater. Und die Idee war, dass die Vereinigten Staaten also eine Weltkarte vor sich gelegt haben und haben sich überlegt, wie sie jetzt die Welt neu ordnen können. Und die USA wissen natürlich, dass sie finanziell auf Pump aufgebaut sind. Sie sind auch der größte Schuldner, zum Beispiel von China, und eigentlich längst pleite. Und haben auch in ihren militärischen Ausrüstungen bei weitem nicht mehr die Stärke, wie es gern in den Filmen Filmen dargestellt wird, sondern ist mehr oder weniger absolut ins Hintertreffen geraten. Also wenn beispielsweise jetzt 3000 Soldaten in die Ukraine gebracht werden, US-amerikanische, dann klingt das so, als wäre das dann eine hochgefährliche Situation für Russland. Das sind aber schlecht ausgebildete amerikanische Soldaten. Thierry Messon beispielsweise hat da interessante Analysen drüber gemacht und den ziehe ich ja auch immer wieder mit zu Rate in meinen Analysen. Und wir merken, dass wir ja ein bestimmtes Muster immer wieder haben. Und wenn wir sehen, wo hat die NATO eigentlich am meisten, ich sag mal, auch an Unfrieden gestiftet. Ich denke mal zum Beispiel, die NATO hat dafür gesorgt, dass Kosovo als separater Staat plötzlich entstand. Ohne NATO und ohne USA wäre das niemals der Fall gewesen. Das ist ja mehr oder weniger eine Art Kolonialisierungseingriff gewesen, der dort steht, denn die Kosovo steht damit unter der Macht der NATO. Wir sehen aber auch andere Dinge wie Bosnien und Herzegowina beispielsweise, wo die EU jetzt beispielsweise eine Art Kolonialisierungsstatus damit reinbringt. Also wir sehen, dass die NATO offenbar dafür genutzt wird von USA, den großen Gegner Europa und deren Wirtschaft mehr oder weniger zu zerbröseln. Und jetzt haben wir eine neue Situation und damit hatten die USA in der Form nicht gerechnet, nämlich die große Verbindung zwischen Russland und China. Und die bilden nun das eigentliche Gegengewicht zur USA. Und jetzt stehen die natürlich ziemlich unter Druck, die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre anhängende NATO, die sie ja auch befehligt. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wie kann man zurück sich ziehen und dabei das Gesicht nicht zu verlieren. Die USA haben dort in Europa eigentlich gar keine Chance, sich durchzusetzen gegen diese Übermacht Russlands. Aber Russland hat gar kein Interesse daran, Europa anzugreifen, sondern sie wollen in einer Nachbarschaft mit Europa offenbar geschäftlich in Kontakt zu kommen, die Wirtschaft weiter aufzubauen. Und aus diesem Grunde gibt es diesen großen Trennungsachsenbereich, dieses Intermarium-Konzept. Das bedeutet, dass man von US-amerikanischer Seite verhindern will, dass es die große Freundschaft zwischen Europa und Russland gibt, so wie es ja früher im zaristischen System ja auch mal war. Und das soll jetzt nicht bedeuten, dass das anzustreben wäre unter diesen Bedingungen. Aber man könnte eine Freundschaft wieder in Gang setzen. Es fliegt eigentlich alles auf im Augenblick.
Ja, und man weiß eigentlich auch gar nicht genau, wie jetzt der Ablauf weitergehen soll. Also auf jeden Fall wird eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine erstmal bis auf Weiteres ausgeschlossen. Es muss jetzt darum gehen, die Neutralität zu sichern. Das wurde bei Markus Lanz im ZDF geäußert von mehreren Seiten gleich. Und dieser NATO-Beitritt, den Scholz praktisch ausgeschlossen hat, den gibt es nicht und das ist ja wohl eins der im Moment als offiziell geltenden Besorgnisse.
Ja, um die Zusammenhänge zu verstehen, muss man sich die Frage stellen. Es gibt ja mehrere Kriege, die durch die NATO inszeniert oder auch zumindest eben mitgeführt wurden. Und früher war es so, dass man einen Krieg irgendwie versuchte zu gewinnen. Heute sind die Kriege endlos. Also Baker hat das damals schon gesagt, dass in USA, dass die Kriege endlos sein sollen. Und das heißt, sie sind teuer und sie zermürben. Die momentane Politik der NATO ist eigentlich eher, andere Länder in einen Krieg reinzubringen und sie so zu zermürben. Das heißt, nicht die Menschen nur umzubringen. Das ist zu einfach. Die Strukturen der Verteidigung beispielsweise zu schwächen. Und das ist das eigentliche System. Deshalb müssen die Kriege lang sein und sie müssen teuer sein. Teuer, das dient der amerikanischen Rüstungswirtschaft. Und lang, das bedeutet, dass der Gegner möglichst zermürbt wird. Aber der Gegner sind keine gleichwertigen Gegner. USA mit der NATO vergreifen sich ja an Schwächere. Sie gehen an den Irak. Sie gehen nach Libyen. Ja, sie gehen beispielsweise nach Afghanistan oder sie haben versucht, Syrien kaputt zu machen. Das waren Länder, die schon geschwächt waren durch bestimmte Wirtschaftssanktionen, die sowieso schon kaum aus den Augen gucken konnten, oft auch gar keine wirkliche Armee hatten. Und in diese schwachen Länder ist dann der Amerikaner einmarschiert mit seinen NATO-Truppen. Das sind so meine Empfindungen, die ich habe. Ich will hier so mal meine Meinung kundgeben, in welche Richtung das eigentlich geht. Und damit wird letztendlich eine große Richtung immer schwächer. Das sehen wir auch in den afrikanischen Staaten beispielsweise, wie wirklich die Länder, die Strukturen, die Administrationen mehr oder weniger auseinanderfallen. Und solche Staaten sind gut führbar. Das heißt, wir haben keine Gewinne mehr. Man muss sich doch mal fragen, warum hören die Kriege eigentlich nie auf in bestimmten Ländern? Was ist in Afghanistan passiert, in Syrien oder Jugoslawien? Außer dass man Länder und Strukturen zerstört hat, hatte es keinen Erfolg. Wo war eigentlich der Nutzen der USA? Und jetzt muss man an dieser Stelle einfach mal nachbohren.
Und das tust du natürlich mit einer unglaublichen Energie, Andreas. Eine Frage, viele Antworten und die Zusammenhänge werden klarer und klarer. Ja, dieser ukrainische Botschafter in Deutschland, André Melnyk heißt der Mann, der war auch bei Lanz und der war jetzt nicht so zufrieden mit dem ganzen Ergebnis. Nämlich er sagt, das ist doch nicht viel mehr als ein paar Möbel verrücken und Panzer von einer Seite auf die andere geschoben. Das ist sein Ergebnis der Beurteilung dessen, was Olaf Scholz geleistet hat. Und es sei ein Geschenk an den Bundeskanzler gewesen. Aber es müsse sich erst noch zeigen, ob es mehr als ein Hütchenspielertrick gewesen sei. Und man müsse jetzt mal abwarten, Andreas. Also das heißt, die sind unzufrieden in der Ukraine.
Ja, natürlich sind sie unzufrieden, weil sie sind natürlich auch in ein Chaos gebracht worden. Wenn wir wissen, dass durch die lange Verbindung zwischen Russland und der Ukraine und Russland war ja eine ganze Zeit lang über Jahrzehnte eins. Und als dann letztendlich diese Zusammenbrechung des sowjetischen Paradieses entstand und plötzlich die Ukraine autonom wurde, was übrigens völlig in Ordnung ist und was ich auch richtig finde, übrigens ist das auch das, was China und Russland propagieren, autarke einzelne Strukturen, das wollen sie eigentlich haben. Natürlich im Hintergrund, um auch wieder dort ihre Gelder zu infiltrieren für ihre Warenlieferungen und so weiter. Aber dann gab es diese Europäisierung und das ist quasi ein soziologischer Vorgang, in dem man die Ukrainer versucht hatte, in dieses europäische Denken reinzubekommen und von dem Russischen abzutrainieren. Und das wird schwierig, weil wir haben in der Ostukraine eben halt viele auch russische ethnische Gruppen, die sich zu Russland so stark verbunden fühlen. Der Westen der Ukraine aber ist da relativ entspannter und der hat sich relativ schnell von Europa auch überzeugen lassen mit der bunten Glitterwelt, die eben der westliche Kapitalismus zu bieten hatte. So, und damit ist natürlich so ein Chaos entstanden worden. Und wenn man das Ganze in Verbindung bringt, dann mit der Orangenen Revolution, wo Viktoria Nuland, das ist die Staatsuntersekretärin der USA, dann mit privaten Militärtruppen dort mehr oder weniger massiv Einfluss genommen hat, dann merkt man, wie hier ein Land regelrecht zerrieben wird. Und die Ukraine gehört zu Europa. Und aus diesem Grunde glaube ich, dass die meisten Länder, die größten Schwierigkeiten, die entstehen in Europa, durch die NATO selbst entstehen. Und jetzt muss man fragen, was steht da wieder hinter?
So, aber jetzt haben wir mal in der ersten halben Stunde noch mal diesen Komplex abgearbeitet. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen Klatsch und Tratsch zu diesem Thema hier näher bringen. Denn wir hatten uns geweigert, in unserem Kanal eine sogenannte Verschwörungstheorie zu verbreiten, nämlich die Gründe, warum sowohl Macron als auch der starke Olaf da am anderen Tisch, am anderen Ende des Tisches, der wie 10 Meter lang aussieht, sitzen mussten. Denn es hieß ja angeblich, dass Putin Angst gehabt hätte vor deren Mikroben und dass die ihre eigenen PCR-Tests mitgebracht hätten und nicht die russischen hätten nehmen wollen. Und ich lese euch jetzt mal vor, was die politisch korrekte Mainstream-Zeitung Stuttgarter Zeitung dazu geschrieben hat. Nämlich zu diesem Besuch des Ukraine-Botschafters bei Markus Lanz, von dem wir ja gerade schon gesprochen hatten. Da heißt es wörtlich, diesmal also hat Olaf Scholz am überlangen Tisch von Wladimir Putin gesessen, weil der deutsche Bundeskanzler darauf bestand, kein russisches, sondern ein deutsches Stäbchen für den Corona-Test zu benutzen, saß er, wie zuvor der französische Präsident Macron, auf ordentlich Abstand. Recht hatte er, lautete das Urteil der Runde bei Markus Lanz. So sehe es das Protokoll vor, erklärte der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff. Putin ließe sich schließlich bei einem Gegenbesuch mit Sicherheit auch nicht auf einen deutschen Corona-Test ein. Auch sonst erhielt der Bundeskanzler für seine klaren Worte und so weiter viel Lob. Das ist das eine. Jetzt, in diesem Moment, wo wir hier gerade unseren Podcast aufnehmen, sitzt der brasilianische Präsident Bolsonaro bei einer Audienz bei dem bösen Ivan, bei Herrn Putin. Und da heißt es jetzt bei RT.com, also bei dem Russia Today Sender, die Präsidenten Putin und Bolsonaro haben ihr Treffen im Kreml begonnen. Das erste Treffen mit dem brasilianischen Präsidenten seit seinem Amtsantritt 2018. Dabei haben sie sich die Hände geschüttelt und für Fototermine an einem kleinen Beistelltisch Platz genommen. Da das Treffen mit dem französischen Präsidenten und dem deutschen Kanzler anders verlief, wurde behauptet, dass Macron und Scholz einen entfernten Sitzplatz am Banketttisch einnehmen mussten, weil sie einen russischen PCR-Test abgelehnt hatten. Nun saßen aber auch der russische Außenminister Lavrov und Verteidigungsminister Shoigu an einem langen Tisch, weit entfernt von Putin. Haben nun alle vier den russischen PCR-Test verweigert und Bolsonaro nicht? Bei der, das sieht man hier auf dem Foto, ich stelle euch das auch ein, der sitzt auf Tuchfühlung mit Putin. Oder gab es andere Gründe für Putins Distanzierung?
Ja, also ich denke mal, das sind natürlich Mutmaßungen, darüber zu diskutieren. Aber interessant ist, wenn Bolsonaro aus Brasilien so nah bei ihm sitzt, und wir hatten neulich darüber gesprochen, dass Bolsonaro ja nicht mehr zur Wahl antritt zur nächsten und jetzt die neue Wahl kommt und der neue Anwärter, auch ein vermeintlich umstrittener, aus westlicher Sicht gesehener Anwärter ist, ich habe seinen Namen jetzt nicht im Kopf im Augenblick, aber der sehr stark auch auf Putin wirkt und auch auf Russland wirkt. Und wir wissen, dass ja momentan die russische Einflussnahme in Südamerika und die amerikanische Einflussnahme in Südamerika, das ist ja schon ein ziemlich langer Kampf, aber die Russen sich jetzt an einen großen Spieler wie Brasilien jetzt ranhängen und dort Brasilien immer mehr mit reinkommt. Die gehören ja auch zu den BRICS-Staaten. Und wir sehen ja, dass Südamerika momentan in diese eurasische Platte immer mehr integriert wird, spätestens seit jetzt auch China mit der Seite Straße und Argentinien unten gerade richtig große Verträge geschlossen haben, wo ja nun auch die ganz großen Bereiche sind für die Grundlagen für die Batterienbauten beispielsweise. Auch diese Dinge braucht man. Lithium zum Beispiel sind dort die größten Vorräte. Und China und damit auch übertragen gesehen Russland in diesem Verbündnis sind dort eben immer mehr in Südamerika aktiv. Und aus diesem Grunde glaube ich, dass Bolsonaro auch relativ nah an Putin ran darf. Denn diese ganze Geschichte mit dieser Mikrobe, das erscheint mittlerweile so zu einer Farce und das ist schon fast Realsatire, dass dann bestimmte Leute wegsitzen müssen und andere dürfen nahe kommen. Damit kann man auch politische Zeichen dann setzen, wer ist wichtig und wer soll ein bisschen weiter außen vor sein. Unter dem Vorwand der Mikrobe oder unter irgendeinem PCR-Test, den man nicht anerkennen will, das sind natürlich alles Verschwörungstheorien.
Im wahrsten Sinne, Andreas, es sind Verschwörungstheorien der Mainstream-Medien offenbar, die durch nichts bewiesen wurden und werden können. Man bezieht sich auch auf keine Quelle, sondern man stellt das mal einfach in den Raum. Umgekehrt würde man sagen Schwurbler, Aluhutträger und so weiter. Ja, so und jetzt bekommen wieder die Aluhutträger und die Schwurbler, was das Corona, die Mikrobe angeht, Auftrieb. Denn das ist wirklich eine Meldung. Wir kommen jetzt mal zu einigen europäischen Ländern, was da gerade vor sich geht in Sachen Corona-Maßnahmen. Österreich, beim heutigen Gipfel sollen neben den Lockerungen ab 19. Februar, also in 3 Tagen, auch die Totalöffnung ab 5. März kommen. Am 5. März sollen alle Corona-Regeln in Österreich fallen, heißt es in der offiziellen Presse. In den Mainstream-Medien, hier war es von Ö24 ein Beitrag. Und da heißt es unter anderem, laut ersten Informationen von den Bund-Länder-Beratungen heute vom Mittwoch werden ab dann sämtliche 2G- und 3G-Regelungen aufgehoben. Die Bundesregierung wird die Details dann noch verkünden. Für 13 Uhr ist die Pressekonferenz eurer Zeit angesetzt. Könnte sein, dass das jetzt schon raus ist. Und was passiert alles? Keine G-Regel mehr. Bereits mit dem 5. März soll die 3G-Regel komplett aufgehoben werden. PCR-Tests könnten aber noch bis Ende März gratis bleiben. Die Nachtgastronomie, Bars, Clubs können bereits mit dem 5. März wieder aufmachen. Aber auch hier hat man sich noch verhalten gezeigt. Aber das sind die Pläne. Veranstaltungen, da heißt es private, öffentliche, Feste, Events, sollen ab 5. März wieder ohne Beschränkungen erlaubt werden, auch Konzerte mit stehendem Publikum und Messen sind dann wieder möglich. Sind stehende Menschen nicht so ansteckend wie sitzende?
Nee, wahrscheinlich nicht. Verstanden habe ich es nicht, aber offenbar ist es so.
Das liegt aber daran, dass dein Kopf voll ist mit Verschwörungstheorien und solche logischen Dinge keinen Platz haben.
Nein, das stimmt. Hat was mit Logik zu tun. Ja, Stehende, die partout, sind ja weniger ansteckend.
Ja, ne?
Ja, natürlich. Das ist doch logisch, weil es eben so ist.
So, auch das haben wir jetzt geklärt. Ja, dann soll in Österreich ab dem 5. März keine Quarantäne mehr stattfinden für symptomlos Infizierte. Maskenpflicht soll großenteils fallen und nur noch in sensiblen Bereichen gelten. Ich bin sehr gespannt, was dann alles unter sensible Bereiche geführt wird. Und die Sperrstunde um 24 Uhr soll ebenfalls am 5. März fallen. Ja, und was ist mit der Impfpflicht? Da gibt es allerdings denn gerade keine Entscheidungen. Da wird verwiesen auf eine vor dem 15. März stattfindende Kommissionsentscheidung, die möglicherweise zu einer temporären Aussetzung der Impfpflicht führt. Wörtlich heißt es da vom burgenländischen Landeshauptmann: Diese Entscheidung hätte ich mir bereits heute erwartet, da es ein klarer Widerspruch ist, mit dem 19. Februar in eine 3G-Systematik zu gehen, beziehungsweise mit dem 5. März die 2- und 3G-Systematik generell aufzuheben, aber gleichzeitig die Impfpflicht zu vollziehen. Ja, warum gibt es denn da so unklare Äußerungen zur Impfpflicht?
Ja, das ist ganz wichtig, dass man hier wirklich genau hinsieht und geistesgegenwärtig erkennt, worum es hier geht. Es geht hier um dieses Hammer and Dance oder Zuckerbrot und Peitsche. Es wird momentan der Zügel ein bisschen locker gelassen, damit die Leute glauben, es wird wieder gut. Es fallen überhaupt keine wirklichen Regeln, sondern das sind nur ganz momentane Strategien vom System. Was jetzt erkannt werden muss, ist, dass der Druck auf die Politik, wenn man es wirklich ändern will, zulegen muss. Denn es müssen jetzt die Verantwortlichen rankommen. Es müssen jetzt die entsprechende Judikative, die Richter, die Staatsanwälte müssen jetzt sofort in Gang kommen und müssen sofort mit den Recherchen anfangen. Anklagen müssen stattfinden gegenüber den führenden Politikern in der Vergangenheit, die wider besseren Wissens das Volk gequält haben mit Maßnahmen, obwohl man wusste, dass diese Dinge bereits nichts mehr bringen. Das heißt, ganz am Anfang aus dem Jahr 2020, da kann man noch sagen, okay, man hat selbst dran geglaubt und so weiter. Aber irgendwann kamen ja, und das kann man recherchieren juristisch, neue Erkenntnisse und man hat dann trotzdem weitergemacht und dann beginnt ja die strafbare Handlung, sogar bis hin in die völkerrechtliche strafbare Handlung. Es sind also wirklich auch Volksverbrechen, die dann stattfinden. Und da muss man jetzt dranbleiben. Man will eines eben nicht. Man will nicht sagen, die Impfpflicht ist weg, sondern man setzt es aus, man verschiebt, man schwurbelt so vor sich hin, man hat seinen Aluhut auf und meint dann so, man klärt das dann irgendwie und die Leute fühlen sich dann schon mal gut. Aber die Rahmenbedingungen werden hinter dem Rücken aus meiner Sicht gestrickt. Das ist dasselbe wie in Deutschland. Und was ich erwarte, ist ein sogenanntes Event, ein Ereignis, mit dem sie plötzlich wieder sagen können, oh, jetzt waren wir zwar ganz sicher, wir haben alle geglaubt, das wird jetzt alles wieder gut und plötzlich plötzlich kommt der große Schlag, wieder irgendeine neue Virusvariante oder was auch immer da möglich ist. Der Kreativität sind ja offenbar keine Grenzen gesetzt, um dann zu sagen, stopp, und jetzt müssen wir sofort vorgehen. Und dann sind plötzlicherweise, wie aus Geisterhand herausgezogen, die Gesetzesrahmenbedingungen alle da. Und man braucht dann nur noch die Hand heben an der richtigen Stelle in den Abgeordnetenhäusern oder in den entsprechenden Führungsetagen. Und dann werden alle plötzlich doch in diese Zwangsimpfung reingejagt. Und das ist genau das Problem. Hier zu erkennen, dass es sich dabei handelt um eine vorsichtige Rücknahme, aber es gehört alles noch mit zum strategischen Spiel. Wenn man jetzt weitermacht von Seiten der Menschen, dann könnte man dieses Spiel sogar verändern. Denn es ist ja nur eine ganz kleine Gruppe, die das Ganze steuert. Und man sieht ja jetzt, so wie es ja viele gesagt haben, auch Justin Trudeau und so weiter, es handelt sich um eine kleine Minderheit und so weiter, die da aggressiv ist. Es ist offenbar keine Minderheit. Und das wird jetzt deutlich. Und an der Stelle müssen sie zurückrudern. Aber es könnte jetzt noch ein bisschen heftiger kommen, wenn man ein bisschen Zeit jetzt fließen lässt.
Sogar eine unbedeutende Minderheit. Unbedeutend, dazu gehören wir auch.
Genau, wir sind auch eine unbedeutende Minderheit, genau.
Ja, und wir bleiben noch ganz kurz in Österreich. Die Kollegen von Auf 1, die haben ja auch wirklich viel gemacht, damit die Regierung Probleme bekommt mit ihren sogenannten Corona-Maßnahmen. Ich denke mal, die haben auch einen Teil wirklich dazu beigetragen, dass, nämlich das darf man auch einfach nicht ausschließen bei der Frage, warum machen die jetzt auf, dass die doch gehörig unter Druck gesetzt werden von den Bürgern, nicht nur durch die Spaziergänge, sondern auch durch Ablehnung einer Spritze und ganz klares Eintreten für die Freiheit. Und die gehen jetzt einen Schritt weiter von Auf 1 und haben eine Broschüre rausgebracht. Die Pandemie ist vorbei, nehmt die Masken ab. Und da heißt es, Millionen Menschen haben längst genug von diesem Corona-Ausnahmezustand. Tag für Tag wachen mehr auf. Warum aber sieht es niemand? Weil sich alle hinter ihren Masken verstecken. Die Maske sei deshalb als das zu erkennen, was sie immer war. Ein Unterdrückungssymbol für die breite Masse. Jeder wurde gezwungen, sie zu tragen, obwohl sie nachweislich nicht zur Pandemiebekämpfung taugte. Daher fordert die aktuelle Broschüre, nehmt die Masken ab. Und weiter zeigt damit öffentlich, wir spielen nicht mehr mit. Ebenso muss spätestens im Frühjahr 2022 jeder erkennen, dass es keine Grundlage für eine Pandemie mehr gibt. Es nie eine Grundlage gab.
Ja, und das ist ganz sauber. Und Auf 1 leistet da wirklich eine gute Arbeit, weil sie ganz klar strukturiert sind. Natürlich verfolgen sie auch eine Richtung. Sie sind sehr aktiv, auch in einem Widerstand aktiv, während wir ja die versuchen, die reine Berichterstattung zu machen. Also du zumindest, ich kommentiere ja auch mit meiner Meinung. Aber das ist natürlich dann auch immer in Gänsefüßchen gesetzt. Das weiß ja jeder. Und ich glaube auch, also es ist der richtige Weg. Denken wir mal zurück an andere totalitäre Phasen in der europäischen Geschichte. Da hätte man sich gewünscht, und das wären Menschen, die heute als große Widerstandskämpfer in den Geschichtsbüchern stehen würden, die damals so reagiert hätten und hätten sich dagegen gesetzt und hätten gesagt, nein, wir machen einfach nicht mit. Und diese Vergleiche sind durchaus akzeptabel, denn die Geschichte ist ja lang, viele Jahrhunderte.
Ja, und auch in Deutschland gibt es heute ein Bund-Länder-Treffen und auch da werden nach einer neuen Beschlussvorlage, die eigentliche hatten wir ja am Montag schon besprochen, jetzt gibt es eine neue, die ist also nochmal aktualisiert worden. Vielleicht hat man sich auch mit den österreichischen Kollegen abgestimmt oder es kam von irgendwo anders eine andere Order her, habe ich natürlich in Anführung gesagt, weil es gibt niemanden, der da irgendwelche Orders erteilt. Ah, nein, sagt Andreas auch ganz laut und nachdrücklich. Also, die Bild-Zeitung meldet gerade, und das zeigt, dass die Schwurbler halt doch irgendwie am Ende immer recht behalten, die sogenannten Schwurbler Andreas S. Pop. Das S steht
für Schwurbler.
So. Nämlich die Bild-Zeitung titelt, nachdem die Politik monatelang davor warnte, Lauterbach-Doppelpunkt, Intensivstationen waren nie überlastet. Ja, Eiderdaus, wer hätte das denn jetzt gedacht? Und da heißt es weiter, die drohende Überlastung des Gesundheitssystems und der Kliniken war und ist das Argument der Politik für sämtliche Corona-Maßnahmen. Von der Maskenpflicht über geschlossene Schulen und Restaurants, Kontaktbeschränkungen und 2G-Regeln bis zu den Ausgangssperren zu Jahresbeginn 2021. Die Bild-Zeitung resümiert, fest steht nun aber, es gab nie eine Überlastung der Intensivstationen. Dieses Fazit zieht das Bundesgesundheitsministerium von Minister Karl Lauterbach, in Klammern 58, SPD, Klammer zu, in einer Regierungsantwort auf die schriftliche Frage vom Bundestagsvize Wolfgang Kubicki, die der Bild-Zeitung exklusiv vorliegt. Da heißt es, eine deutschlandweite regional gleichzeitige Überbelastung aller verfügbaren ITS-Kapazitäten, die eine systemische Unterversorgung von intensivpflichtigen Covid-19-Fällen oder deren strategische Verlegung ins Ausland bedeutet hätte, trat nicht ein. Punkt. Fakt ist zwar, dass im vergangenen Jahr im Frühjahr und Herbst Patienten wegen regionaler Engpässe innerhalb Deutschlands verlegt werden mussten. Zudem meldeten in der Hochphase der vierten Welle im Herbst 2021 bis zu 70% der Kliniken eingeschränkten Betrieb aufgrund personeller Engpässe. Die große Befürchtung, dass wegen der vielen Corona-Patienten nicht mehr jeder im Notfall eine gute Behandlung bekommen hatte, erfüllt sich jedoch nicht.
Naja, aber das siehst du, glaube ich, falsch. Also wenn wir nicht den Tierarzt Wieler hätten und den Gesundheitsökonom Lauterbach, dann wären die ja im Prinzip überlastet gewesen in der Vergangenheit, denn durch die Maßnahmen ist ja die Überlastung auch verhindert worden. Das hast du eigentlich richtig, nicht richtig erkannt. Du musst das also versuchen, natürlich auch zu erklären. Das heißt also, die ganzen Maßnahmen haben ja offensichtlich etwas gebracht. Und man sollte die Menschen vielleicht alle einsperren und man sollte im Prinzip immer mit Maske zu Hause sitzen und man sollte sich niemals mit irgendjemandem treffen, weil es besteht nämlich die Gefahr, dass man sterben kann. Ganz plötzlich. Und wenn jeder weggesperrt ist, dann merkt man es nicht so.
Ja, genau. Dann, das ist dann Freiheit. Ja, aber du hast gerade den Tierarzt erwähnt. Der ist ja jetzt abgewatscht worden von Herrn Lauterbach, weil der Tierarzt, also das RKI-Institut, ja klammheimlich den genesenen Status von 6 oder sogar 9 Monate, ich weiß es gar nicht, auf 3 Monate zurückgenommen hatte. Und das geht jetzt nicht und deswegen wird eventuell, so wird gemunkelt, Herr Wieler im RKI wirklich entmachtet werden können, weil König Lauterbach nämlich jetzt zeigt, wie die Dinge wirklich sind. Wenn einer was entscheidet, dann ist es nur er.
Tja, was soll ich dazu sagen? Also offenbar gibt es permanent neue wissenschaftliche Erkenntnisse im Wochentakt und dementsprechend werden die Rahmenbedingungen gleich angepasst. Wahrscheinlich hat man festgestellt, dass das Virus von 9 auf 3, von 3 auf 6, das ist ja vielleicht das Variable an den Viren.
Ja, ja, ja. Also wenn man sich damit näher beschäftigt, klar, dann wird das auch ganz klar.
Auf jeden Fall ist das alles hoch, hoch wissenschaftlich.
Ja, und es ist schön, dass wir uns so intensiv mit der Wissenschaft beschäftigen können. Und tatsächlich sind wir alle sehr gespannt, wie es eines lieben schönen Tages mal ausgehen wird für die Wissenschaft hier so auf dieser Welt. Wir werden mal gucken. Andreas, und jetzt wollen wir ganz kurz sagen, was also in Deutschland Bund und Länder mit dieser neuen Beschlussfassung vorschlagen. Noch mehr Lockerungen für Geimpfte und Genesene als bisher bekannt. Die sitzen ja immer noch zusammen und beraten. Und das heißt, in einem ersten Schritt werden private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene wieder ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl möglich sein. Und die Personenobergrenze für private Treffen, die wird von 10 auf 20 hochgesetzt. Für Ungeimpfte sollen die Kontaktbeschränkungen allerdings bestehen bleiben bis zum 19. März. Sobald eine ungeimpfte Person an einem privaten Treffen teilnimmt, gilt es weiterhin, ein Haushalt plus höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes. Du siehst also, der starke Olaf bleibt stark.
Ja, aber ich wiederhole nochmal, das ist alles wissenschaftlich genau erforscht und das macht Sinn. Und wenn wir das nicht erkennen können, dann liegt das darin, dass wir eben halt nicht die Experten sind, wie man sie dort hat. Also wenn man mal in 100 Jahren in den Geschichtsbüchern die heutige Zeit beschreibt, wird man wahrscheinlich vom größten Irrenhaus der gesamten Weltgeschichte sprechen.
Ja, und es ist ja auch ein Privileg, über ein solches Irrenhaus berichten zu dürfen und das Ganze hier sehenden Auges vor allem mitzuverfolgen. Ja, dann heißt es ab dem 4. März, also Deutschland unterscheidet sich sehr deutlich von Österreich, weil die Österreicher werden diese Maßnahmen, die wir besprochen haben, ab dem 5. März in Kraft setzen. Aber Deutschland ist ein Schritt voraus, die fangen schon am 4. März an und da heißt es, bei Veranstaltungen in Innenräumen soll eine maximale Auslastung von 60 statt bisher 40% der jeweiligen Höchstkapazität zulässig sein. Dabei darf die Personenzahl von 6.000 Zuschauern, das waren vorher 4.000, nicht überschritten werden. Ist es nicht, also ich finde es so großzügig, was König Olaf da alles jetzt erlässt und Karl.
Ja, ich wundere mich vor allem, wie genau man berechnen kann, dass am 3. natürlich noch die Gefahr eine andere ist als am 4. Und in Österreich offenbar ist das auch eben dieses Herüberschwappen der Welle nach Österreich. Wir sind ja, denken ja heute nur noch in Wellen, dass es sich da um die durch die Trägheit um einen Tag eben verzögert, dass da vom 4. auf den 5. die Virulenz der Mikroben sich verändert. Also das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr wissenschaftlich.
Ja, und jeder kann das auch überprüfen und findet auch genügend Hinweise und Forschungsergebnisse, während das, was Schwurbler wie Wodak oder Bagdi oder Föhmich und wie sie alle heißen, während man das gar nicht ernst nehmen muss, sondern einfach in die Mainstream-Medien gucken kann und bestens informiert ist.
Ja, das sind die Schwurbler und wir berichten darüber und es ist wirklich unfassbar, in einer welchen Zeit wir leben. Und das Spannende ist einfach, wie viele Menschen einfach mitmachen, sehen sich dann abends ihre öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme an, ihre Tagesschau, anschließend die Unterhaltung. Das kommt ja von unten halten, nämlich die Menschen. Und dann kann man das natürlich auch hervorragend umsetzen und das Ganze weltweit. Ist doch wirklich irre, oder?
Ich bin froh, dass wir jetzt auch über diesen langen Tisch bei Putin diskutiert haben, weil der mich wirklich beschäftigt hat, weil das ja in den Mainstream-Medien auch ausgiebig diskutiert wurde. Aber wir bleiben noch mal bei Deutschland, bei diesen unfassbaren Lockerungen, die man da jetzt beschließen wird. Es sieht also weiterhin so aus, dass die 2G-Regel im Einzelhandel abgeschafft wird. Stattdessen sollen FFP2-Masken getragen werden. Das hilft immer. Zwar hatte Frau Merkel als amtierende Bundeskanzlerin 2020, als es losging mit der Mikrobe, diese als Virenschleuder abgetan. Und damals haben sich einige Mainstream-Medien darauf berufen, dass diese Frau studierte Physikerin ist und es wissen müsste. Aber irgendwie haben wir das, es ist in Vergessenheit geraten.
Ja, aber es ist, wie gesagt, alles erklärbar und das ist alles ganz wissenschaftlich. Wir fragen einfach Herrn Lauterbach und den Tierarzt Wieler. Sie werden uns eine Erklärung dafür geben.
So, und die vielen, vielen Pleitebetriebe in der Gastronomie, die bekommen jetzt auch wieder einen Zuckerl vorgehalten. Denn ab dem 4. März soll laut Beschlussvorschlag für die Bund-Länder-Runde nur noch 3G in der Gastronomie und in Hotels gelten. Auch das hat Frau Giffey, also die ist ja jetzt in Berlin. Was macht die da eigentlich jetzt? Ich weiß gar nicht mehr. Man sagt ja nicht mehr Dr. Giffey, ne? Auf jeden Fall hat die das in Aussicht gestellt. Ob diese Lockerung allerdings am 4. März kommt, ich meine, Kinder, wir reden da von 3 Wochen, in 3 Wochen, das sei abhängig von den Hospitalisierungsraten. Nun hat aber König Karl gerade verkündet, ist alles gar nicht so schlimm, also da gibt es Hoffnung. Diskotheken und Clubs, in Klammern Tanzlustbarkeiten, hast du das Wort schon mal gehört? Nee. Tanzlustbarkeit?
Bisher noch nicht.
Du hast mich noch nie zu einer Tanzlustbarkeit eingeladen.
Wir fangen heute damit an.
Auffallen, freue mich. Ja, sollen dann laut Beschlussvorschlag für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder mit Booster geöffnet werden. Also lasst euch schön weiter testen, boostern, spritzen, dann dürft ihr bestimmt ganz viele Sachen in Zukunft machen. Entschuldigung bitte, wir haben heute einen Clown gefrühstückt und man kann eigentlich gar nicht mehr anders als mit Ironie und Sarkasmus diesen Zauber hier kommentieren. Nur so viel, das möchte ich auch mal erwähnen. Wir haben vor wenigen Monaten alle noch ganz anders geredet. Da war viel mehr Sorge, Panik da, wie das jetzt alles stattfinden wird, wie der Druck auf die Gesellschaft zunimmt. Und ich würde mal sagen, Andreas, und darüber könnten wir auch noch mal ganz kurz philosophieren. Was ist der Grund, warum Sie doch jetzt, weil wir kommen gleich noch zu anderen Ländern, wo praktisch sang- und klanglos geöffnet wird, liegt es daran, dass die Erkenntnisse doch mehr werden, dass A, das Virus ein Grippevirus ist und nicht mehr und nicht weniger, oder B, dass diese Maßnahmen so viel Schaden angerichtet haben, dass viele Entscheider, sogenannte, damit nicht mehr leben können, oder dass die Nebenwirkungen der Spritzen immer lauter diskutiert werden, auch zunehmend im Mainstream, und da eine Sache sich auftut und auffliegen wird, die über alle Maßen hinaus furchtbar sein wird, sodass man die Leute besänftigen möchte, dass sie jetzt schon so ein bisschen wieder in die Freiheit dürfen. Oder könnte es vielleicht auch an etwas ganz anderem liegen?
Naja, es ist wirklich schwierig zu sagen, denn wir haben ja eine sogenannte offizielle Gespritztenquote von, ich weiß nicht was, circa 70% irgendwo so auf der Welt. Ich glaube, in Deutschland soll es so sein. Und wir gehen mal davon aus, dass da auch keiner, der dort geimpft hat, daneben gestochen hat. Das ist ja immer ganz wichtig. Könnte es sein, dass sie damit vielleicht alles erreicht haben? Ich meine, es werden ja die Meldungen an die WHO und an deren Eigentümer, wie Bill Gates, das sind ja die großen Profiteure, also das sind ja nicht die direkten Eigentümer, sondern nur indirekt, um es auch korrekterweise nochmal darzustellen, aber die ja investiert sind in den entsprechenden Pharmaindustrien und solche Unternehmen wie die WHO durch Spendenaktionen natürlich auch motivieren, in bestimmte Richtungen zu entscheiden, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Könnte es sein, dass es eigentlich reicht, so wie es gelaufen ist, und man auch genügend Genmaterial über die Menschen gesammelt hat, über diejenigen, die tatsächlich geimpft wurden und so weiter, und man jetzt einfach sagt, okay, mehr ist nicht drin, jetzt kommen wir in eine neue Phase, wir kommen in die Phase der künstlichen Intelligenz, diese Cyborg-Geschichte, von der wir sprechen, Mensch und Maschine immer mehr zu vereinen und so weiter, das ist jetzt soweit erreicht, das heißt, wir haben die tumbe Masse, die mitgelaufen ist, die voller Vertrauen in ihre Regierungen das gemacht hat, was man ihnen gesagt hat, unter Zuhilfenahmen der großen Fernsehmoderatoren, der vielen Schauspieler und auch der vielen Musiker, natürlich nicht alle, die sich gesagt haben, ja, wir unterstützen das Ganze und alle anderen sind Aluhutträger. Das sind ja die klassischen Mitläufersymptome, wie wir sie in allen totalitären Phasen der Geschichte immer wieder kennengelernt haben. Aber jetzt ist so mehr oder weniger die ganze Masse rum. Und diejenigen, die durchgehalten haben, sind jetzt natürlich ganz klar im Vorteil. Das System wird merken, sie bekommen den Rest einfach nicht mehr. Und jetzt müssen sie irgendwie reagieren. Also schaffen sie das ab, dann kommt jetzt wahrscheinlich die große Klimanummer. Vielleicht werden sie noch ein paar Ereignisse bringen. Es gibt ja verschiedene exogene Schocks, mit denen man arbeiten kann. Eins ist zum Beispiel die Ernährungssituation. Denn wir werden eine große Ernährungsproblematik weltweit bekommen. Und dann kann man die Menschen wieder in andere Richtungen ablenken. Eines wird deutlich, die Menschen werden hier gespielt wie eine Billardkugel auf Bande, links, rechts versenkt. Das ist das Hauptproblem. Und derjenige, der dem Kö ausweicht und sagt, ich lasse mich nicht spielen, der wird hier im Vorteil sein.
So, ganz kurz noch zu heute. Danke für deine Ausführungen. Die Impfpflicht, was Deutschland angeht, auch das sagt die Beschlussvorlage, soll kommen. Es gibt allerdings zunächst kein Berufsverbot für Ungeimpfte. Also auch da ab 15. März 2022 wird es, so wie es jetzt aussieht, keine Impfpflicht geben, aber die ist nicht abgeschafft, sondern ausgesetzt. Und In dem Papier heißt es, ein Betretungsverbot stellt die letzte Stufe dar. Daher wird es nicht sofort flächendeckend automatisch zu derartigen Betretungsverboten kommen. Bei Bußgeldverfahren gilt das Opportunitätsprinzip. Andreas, das ist genau das, worüber du gesprochen hast, diese Impfpflicht. Es kann einfach sein, dass sie gewisse Dinge erreicht haben. Viele haben jetzt ihre DNA-Proben abgegeben mit den Tests. Viele haben die Spritze bekommen oder auch den Booster schon. Was das langfristig auswirken wird, wissen wir noch nicht. Wir sehen aber kurzfristige Auswirkungen schon. Und wir haben listenweise in den sogenannten Gesundheitsregistern der offiziellen Verzeichnisse in den verschiedenen Ländern ganz klare Erkenntnisse darüber, dass diese sogenannte Corona-Impfung für richtig viele Menschen extrem gefährlich und sogar lebensgefährlich sein kann. Viele sind inzwischen plötzlich und unerwartet dahingegangen. Auch der Tod von Mirko Nonchev wird überhaupt nirgendwo mehr thematisiert. Keine klare Grundlage. Und es muss offenbar noch viel mehr passieren. Alleine, was wir in den letzten 2 Wochen an Fällen hatten, wo offiziell Moderatoren im Fernsehen kollabiert sind. Zum Beispiel letzte Woche der Kamerareporter des ZDF bei Olympia in China. Da stand ja der Moderator dann und sagte, ach ja, da wackelt irgendwie was. Also das ist jetzt sinngemäß wiedergegeben. Wir schalten mal wieder zurück. Und dann hatten wir vor wenigen Tagen die Meldung Heather McDonald. Das ist eine Komikerin aus den USA, sehr bekannt. Wer die mal googeln will oder nachschauen will, also die hat einen Namen dort, die ist bei einem Auftritt kollabiert und ist bei diesem Kollaps mit dem Kopf auf den Boden geknallt und hat einen Schädelbasisbruch sich zugezogen. Spannenderweise ist das passiert, das war am 6. Februar, da hatte sie vor ausverkauftem Publikum gestanden und hatte gerade Folgendes gesagt, nämlich einen Scherz gemacht über die Corona-Pandemie und brachte ihre Fans zum Lachen mit den Worten, bevor sie dann umgekippt ist, ich bin geimpft, doppelt geboostert, also doppelt geimpft, geboostert, habe meine Grippeimpfung und eine Impfung gegen Gürtelrose, habe nie Covid-19 gehabt und außerdem liebt mich Jesus am meisten. Und dann war es aus. Die Medien sagen, ja, die Ursache ist völlig unklar. Sie kam sofort ins Krankenhaus und da liegt sie jetzt.
Ja, es ist natürlich eine Symbolik, die einen wirklich erschauern lässt, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn so etwas ist. Und wir kennen ja das Gesetz der Wechselwirkung, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, im Lichte der Wahrheit von Abdruschin. Das ist nicht nur ein Thema, sondern vor allem auch die wirkliche Struktur der Schöpfung, dass man sieht, wie manche Dinge laufen. Man kann da auch wirkliche bestimmte Strukturen dann auch relativ schnell erkennen und auch reininterpretieren.
Ja, da muss man aber ganz vorsichtig sein und das wollen wir an dieser Stelle auch überhaupt nicht machen. Wir werden uns da in keiner Weise inhaltlich dazu äußern. Wir schildern, was passiert und so schildern wir auch und auch das wurde vereinzelt in den Medien gemeldet. In Deutschland eine NTV-Reporterin, die heißt Clara Pfeiffer, die diskutiert in einem Live-Interview über die Notwendigkeit einer Impfpflicht und plötzlich schwächelt sie, verdreht die Augen und kippt um. Und sie hat also wörtlich vor dem Kollaps gesagt, sie sagen ja, man soll die Impfpflicht erst scharf schalten, wenn sie nötig ist. Ist das dann nicht viel zu spät? Und dann hat sie den Faden verloren und kollabierte. Und eine Sprecherin hat gestern mitgeteilt auf Anfrage, es gehe ihr Clara Pfeffer, heißt die Dame, es gehe Clara Pfeffer bereits wieder besser, aber sie werde sich jetzt erst einmal in Ruhe erholen. Und überall fragt man nicht, was ist denn mit diesen Leuten plötzlich los? Die reden auf der Bühne davon, ich bin geboostert, ich bin geimpft oder wir brauchen eine Impfpflicht. und zack, knallen sie hin.
Ja, vor allem kann es ja nicht an dem Virus liegen oder an der Mikrobe, was man uns erzählt, denn die sind ja offenbar alle geimpft. Und es ist ja wirklich so interessant, dass ja nicht nur die Sportler reihenweise während ihrer Sportausübung zusammengebrochen sind und dann versucht werden zu reanimieren. Oft hat es nicht geklappt. Die Reporter, eben halt die ganzen Moderatoren, wirklich auch nicht nur wenig, sondern reihenweise, das muss man einfach mal so sehen, kollabieren und dann auch noch im Zusammenhang mit den Aussagen, wichtig ist, dass wir geimpft sind. Wobei man muss natürlich auch eines ganz klar dazu sagen, man hat natürlich eine gewisse Wahrnehmung und da dieses Impf- oder Spritzthema ja Standard ist, wird ja permanent über dieses geredet. Man redet ja nicht mehr über wichtige Zusammenhänge, sondern nur noch über diese Propaganda und über diese Ereignisse, die hier mehr oder weniger nach außen getragen werden sollen. Also wir haben eben halt eine Situation erreicht, die schwer noch zu begreifen ist, mit Logik, mit Sachverstand, Geistesgegenwärtigkeit überhaupt nicht mehr erklärbar ist, sondern wir bewegen uns irgendwie in einer Sackgasse. Das ist ein Dilemma. Wir können nach vorne rennen und laufen gegen die Wand. Zurück gibt es keine Möglichkeiten mehr. Stehen bleiben ist keine Möglichkeit mehr. Und irgendwie fangen jetzt alle an, sich zu drehen und durchzudrehen. Also viele, nicht alle.
Das liegt jetzt wahrscheinlich auch in dieser Zeitqualität. Wir sind ja in diesem Transformationsprozess, anders als sich die Herrschaften in Davos das wünschen und vorstellen. Denn immer noch haben viele von denen nicht erkannt, dass sie im Prinzip eigentlich einer notwendigen Entwicklung auf dieser Erde dienen. Nun ist es nicht immer fair und schön für uns, wie das Ganze umgesetzt wird. Am Ende ist aber klar, wer übrig bleiben wird. Das Licht, der Himmel, der Schöpfer und alle die, die auch auf diesem Weg unterwegs sind, dieser richtigen Transformation zum Guten und Lichten und Hellen hin. Und naja, lass sie ruhig machen. Also wir beobachten das weiter und das ist ja auch nicht ganz unspannend. Wir schalten rüber nach Dänemark und rufen die dänische Regierung. Denn da kämpft man jetzt gegen Fake News. Das hat auch die Bild-Zeitung gemeldet. Allerdings gegen Fake News, gegen die Corona-Panikmache. Also es heißt, am 1. Februar feierte die dänische Bevölkerung ihren Freedom Day, also ihren Freiheitstag. Zuvor hatte das Gesundheitsministerium wörtlich eine Entkoppelung von Infektionsraten und Krankenhausaufenthalten festgestellt. Und die Regierung hatte damit entschieden, Corona nicht mehr als gesellschaftskritische Krankheit einzustufen und hat damit alle Maßnahmen beendet, nahezu alle. Und da gibt es auch sowas wie ein RKI, das heißt das Statens Serum Institut. Und die wehren sich jetzt gegen typische Fehlinformationen über die Corona-Lage im Land, explizit auch gegen die, die von nicht-dänischen Personen in Medien und sozialen Netzwerken verbreitet würden. Und da heißt es, eine dieser Fehlinformationen sei, dass in Dänemark derzeit extrem viele Menschen wegen Covid-19 ins Krankenhaus kommen. Die Wissenschaftler dieses Instituts, also des dänischen RKI, sagen aber, das ist nicht richtig. Bis Woche 5 waren 2.391 positive Personen ins Krankenhaus eingeliefert worden, verglichen mit 296.000 PCR-bestätigten Covid-Fällen. Also der Anteil der Krankenhausfälle von Covid-19-positiven Personen ist schwer zurückgegangen. Zweite Fehlmeldung ist, die meisten Kinder erleiden eine schwere Erkrankung. Sie sagen, das ist falsch. Die meisten Kinder erleiden keine oder nur eine sehr leichte Erkrankung. Übrigens, auch das haben wir schon vor 2 Jahren weitergeben dürfen, als Ergebnisse von unabhängigen Forschern, die das alles damals schon gesagt haben. Die Bild-Zeitung hatte das damals dankenswerterweise auch aufgegriffen, unter Julian Reichelt damals noch als Chefredakteur. Und die sind auch den deutschen Mainstreamern damit ordentlich in die Parade gefahren. Aber richtig hochkommen konnte das Thema nicht, weil es weder vom allgemeinen Mainstream noch von den Politikern in Berlin gewollt war. Dann heißt es eben, die Regierung wehrt sich in ihrem Faktencheck auch vehement gegen die Behauptung, sie sei plötzlich ins Lager der Corona-Leugner gewechselt, weil auch das wird über sie jetzt berichtet. Und da heißt es, Covid-19 existiert absolut, aber es wird nicht länger als eine gesellschaftskritische Infektion betrachtet. Das liegt daran, dass Omikron zu einer milderen Erkrankung führt und es hat eben nichts mit Corona-Leugner zu tun. Und sie sagen, Covid-19 hat nicht die gleichen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Bevölkerung wie früher in der Pandemie. Danach wurden die meisten Beschränkungen aufgehoben. Aber die dänischen Behörden erkennen das Vorhandensein durchaus an von Covid-19. So, demgegenüber, also Dänemark spricht Klartext und zieht das auch durch, demgegenüber gibt es seit gestern in Italien eine Neuerung. Und die hat uns hier echt auch umgehauen. Das wird nämlich gnadenlos durchgezogen, was angekündigt wurde. Und während wir beide Italien-Liebhaber sind, würden wir alles dafür tun, diesem Land im Moment fernzubleiben. Denn Premierminister Draghi hat gesagt, dass Ungeimpfte nicht mehr Teil der Gesellschaft sind. Und seit gestern, seit dem 15. Februar, müssen Personen über 50 Jahre beim Betreten ihres Arbeitsplatzes einen Impfpass vorweisen. Anspruch auf diesen hat nur, wer dreifach geimpft oder genesen ist. Wer den Nachweis nicht erbringen kann, gilt als unentschuldigt fehlend und erhält keinen Lohn. Bei Verstößen drohen Geldbußen zwischen 600 und 1500 Euro. Laut Il Sole, wie heißt das, 24 Ore, ja, sind rund 8,8 Millionen Italiener davon betroffen.
Ja, also es fällt einem dazu wirklich nichts mehr zu ein. Es ist ja nun das Land, woraus der Begriff Faschismus sich abgeleitet hat. Und das ist für mich eine Maßnahme, wo ich sagen muss, hier muss ich mit diesem Begriff einfach arbeiten, als Meinungsgeber natürlich nur, weil ich sehe hier wirkliche Parallelen, die mehr als erschreckend sind, dass hier also die Frage zwischen Freiheit und Faschismus in einer ganz klaren Frage gestellt werden muss. Also eine pauschale Verurteilung der Menschen, auch sie auszugrenzen, sie gehören nicht mehr zur Gesellschaft, das ist für mich also eine Dimension, die wirklich dann vergleichbar ist mit einer Zeit, die wir vor knapp 100 Jahren hier in Europa auch erleben mussten. Und das sind für mich erschreckende Muster, die hier laufen. Und man kann nur hoffen, dass die Italiener sagen, stopp, jetzt reicht's.
Ja, und dann gibt's eine Meldung hier aus unserem schönen Kanada. Ihr wisst, dass seit 3 Wochen etwa die Trucker ordentlich Wind machen. Die sind überall unterwegs. Sie wollen ihre Freiheit zurückhaben. Sie setzen sich für die Freiheit aller Menschen ein. Es gibt Beobachter, die sagen, Kanada könnte insgesamt das Zünglein an der Waage der Welt werden. Wir werden das sehen. Was hier auffällt, ist, dass die Proteste nicht zurückgehen, sondern nachdrücklich weitergeführt werden und Kanada tatsächlich für viele andere Länder inzwischen als eine Art Vorbild gesehen wird, was den Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen angeht. Und Premier Trudeau, der hat jetzt eine schwere Zeit, denn er hat jetzt am Wochenende den Emergency Act ausgerufen. Also das heißt, das ist eine Notstandsregelung, Notstandsbefugnisse, von denen er Gebrauch machen kann, um die Blockaden und auch nicht nur in Ottawa, sondern im ganzen Land zu beenden, zum Beispiel dadurch, dass die Blockaden in Ottawa sowie an den Grenzübergängen zu USA und so weiter verboten werden könnten. Und jetzt ist die Rede auch davon, dass die Bankkonten betroffener Trucker eingefroren werden sollten. Also es heißt, sie werden praktisch mittellos gestellt. Ihre Lizenzen sollen gesperrt werden. Und die Crowdfunding-Webseiten, die sind ja schon im Visier. Also die Spenden sind ja schon auch eingefroren worden. Insgesamt über fast 10 Millionen Dollar. Und mit diesem Emergency Act erhält die Regierung auch die Befugnis, Abschleppunternehmen zu zwingen, die großen Lastwagen von den Straßenkreuzungen und aus den Wohngebieten zu entfernen. Wie bekannt wurde, das meldet RT, Punkt.com, dass einige Abschleppdienste ihre Kooperation bereits verweigert haben, weil sie entweder die Trucker unterstützen oder Angst vor Gewalt haben. Und nun ist Trudeau im Unterhaus, im kanadischen, von der konservativen Seite schwer angegriffen worden. Er hat eine Rede gehalten. Er hat auch versucht, immer wieder auf die Führungsqualität von Verantwortung hinzuweisen. Das allerdings ist nicht gut angekommen. Buhrufe, er ist unterbrochen worden, um nicht zu sagen, fast schon ausgepfiffen worden.
Ja, es ist eine sehr spannende Situation, gerade hier in diesem Land, in dem wir leben. Wir halten uns ja mit einer Interpretation der kanadischen Politik immer ein bisschen zurück. Das hängt auch damit zusammen, dass man diese föderalen Strukturen oder diese Freiheitsliebe, die die meisten Kanadier haben, als ehemaliger Europäer nicht wirklich richtig beurteilen kann. Deshalb ist es schwierig, da irgendwelche Urteile oder irgendwelche zu starken Interpretationen reinzubringen, weil die Menschen hier einfach anders ticken, als es zum Beispiel in Europa ist. Und ich bin selbst kanadischer Staatsbürger, aber bin dann eben halt auch unsicher, weil ich keine falschen Informationen bringen will, die vielleicht der Mentalität meiner Landsleute, zu denen ich ja noch nicht so wahnsinnig lange gehöre, dass ich die in keiner Form tangiere. Das ist mir wirklich sehr wichtig an der Stelle. Aber wir sehen, dass eine große Entwicklung dort stattfindet und Trudeau sich in seiner Beliebtheit offenbar schon ziemlich, ich sage mal, ankarren lassen muss. Und das sehen wir auch hier so in dem Umfeld, wenn wir uns mit den kanadischen Menschen hier unterhalten, die schon hier geboren sind, dass also diese Situation, dass er mal als angenehmer und als großartiger Premierminister gesehen wurde hier, gewichen ist und die Menschen sich mit den Truckern hier zu einem, ich möchte mal sagen, überwältigenden Mehrheit solidarisieren. Und das sieht man jetzt auch, dass hoffentlich nicht mit Gewalt die LKWs weggeräumt werden oder es zu Auseinandersetzungen kommt. Wobei ich habe noch nie einen gewalttätigen Trucker kennengelernt und ich habe einige kennengelernt. Auch wenn sie wütend sind, bleiben sie immer im Normalfall ruhig. Das habe ich noch nicht anders erlebt. Aber man kann nur hoffen, dass es jetzt auf der parlamentarischen Ebene anders gelöst wird. Und wir sehen anhand der Reaktion, wie der Widerstand auch jetzt dort offenbar im kanadischen Parlament ist, dass man auf dieser Ebene hoffentlich eine friedliche Lösung findet, indem man einfach auch einsieht, dass das Volk vielleicht anders denkt, als im grünen Tisch es gedacht wird, wenn man sich zu weit von den Menschen entfernt hat. Das ist ja ein weltweites Problem, dass die Politiker in ihrer kleinen Parallelwelt oft leben und auch irgendwelche Agenten zu verfolgen haben und aus diesem Grunde dann den Kontakt zum Volk verloren haben und nicht mehr wissen, was denken die wirklich.
Also ich möchte nochmal auf die Friedfertigkeit auch hinweisen und zurückkommen, die du gerade den Kanadiern hier attestiert hast. Es gab ja schon eine Blockadeauflösung und zwar an der Grenzbrücke zwischen dem kanadischen Windsor und dem amerikanischen Detroit. Die ist aufgelöst worden, der Verkehr fließt auch wieder, Behörden und Polizei haben geräumt und die Protestler sind ganz friedlich ohne Zwischenfälle auch gegangen. Also das heißt, da gab es keine Gegenwehr, keine Reaktionen, keine Gewalt, wohl auch keinerlei Ausfälle, sondern das ist friedlich geregelt.
Ja, ich denke auch, dass die Menschen erkennen, und das ist genau das, was wir auf der ganzen Welt sehen, dass die großen Arbeitsplatzverluste, die großen volkswirtschaftlichen Schäden, die eingetreten sind, auch in diesem Land hier, nicht durch die Trucker zustande kamen, sondern eben halt durch eine politische Richtung, die man eingeschlagen hat, die weit vorher lag. Und man muss einfach immer sehen, was ist die Ursache und was ist die Wirkung. Und die Ursache sind nun wirklich nicht die Truckerfahrer, sondern das ist die Wirkung einer Politik, die dazu führt, dass offenbar Menschen sagen, ich muss hier meinen Unmut Luft machen und sagen, nein, wir spielen einfach nicht mehr mit.
Ja, und wir haben ja viel berichtet über die Öffnung der US-Bundesstaaten. Also da ist fast alles inzwischen offen. Sogar New York hat die Maßnahmen aufgehoben und das ist somit das strengste demokratisch regierte Land. Und hier auch in Kanada, letzte Woche haben wir gesagt, Saskatchewan und Ontario haben angekündigt, weit aufzumachen. Auch die Premierministerin von Manitoba hat jetzt angekündigt, Frau Stephenson, dass in den kommenden Wochen alle Vorschriften und Beschränkungen aufgehoben werden, einschließlich der Masken und einschließlich der Impfpässe. Und das sind, Andreas, wieder andere Reaktionen, wie übrigens auch in den USA, als das, was wir in Europa sehen. Also von Draghi mal ganz abgesehen, was da gerade in Italien abläuft, ist ein einziges Trauerspiel. Aber auch in Österreich und Deutschland macht man den Leuten weiß, ja, ja, wird geöffnet, aber mit den Impfpässen wird das nicht so einfach werden. Hier im Westen allerdings schon. Woran liegt das?
Naja, wir haben einen Unterschied, gerade speziell Deutschland und auch Österreich dürfen wir nicht vergessen. Die sind ja doch sehr verbunden und mit ihrer Geschichte sind ja doch einem sehr starken auch Schuldkomplex unterworfen über die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da ist natürlich dieses durchgedrückte Rückgrat bei weitem nicht so ausgeprägt zu sagen, halt, stopp. Die Geschichte, die wir hatten, die hat hiermit nichts zu tun und aus diesem Grunde müssen wir auch unsere Zivilcourage wiederfinden. Und diese Unterdrückung von Menschen durch einen Schuldkomplex führt natürlich auch zum Eindampfen des Rückgrates und der Zivilcourage. Und jetzt gibt es genügend Menschen, die sich dagegen eben halt wehren. Und das haben wir hier natürlich in Kanada überhaupt nicht, weil die Menschen schlicht und ergreifend friedlich sind, sie sind lebensbejahend, sie sind völlig tolerant gegenüber Andersdenkende, das muss man einfach so sehen. Und an dieser Stelle eine Freiheit einzuschränken, wird natürlich sofort mit Strafe beachtet. Und da sagt man sofort, halt, stopp. Und ich glaube, die meisten, die ich kenne zum Beispiel, die auch geimpft sind und auch aus Überzeugung sich geimpft haben und häufig das auch nicht noch ein zweites Mal machen und jede zweite, dritte Impfung auch ablehnen, das haben wir hier auch viele Menschen, die wir gesehen haben, und zwar die Kanadier. Die sind am stärksten, die sich gegen eine Impfpflicht aussprechen, auch die Hardcore-Menschen.
So, und das, was pauschal jetzt hier genannt wurde, dass alle friedlich und alle toll sind, ja, da wollen wir natürlich gleich dahinter hängen. Ausnahmen bestätigen natürlich auch hier die Regel. Eine spannende Meldung gab es heute Morgen, beziehungsweise ist die schon vor ein paar Tagen durchgelaufen, aber jetzt ist sie im Mainstream angekommen bei der Berliner Zeitung. Und zwar wird hingewiesen auf die Capri-Sonne. Die kennst du doch auch noch aus der Kindheit.
Ja, natürlich, habe ich viel getrunken. Da hing doch dieser kleine Strohhalm immer an der Seite rangeklebt dran, ne?
Ja, und diese Capri-Sonne, die ist ganz toll. Das haben auch jetzt die Schüler aus Berlin festgestellt, denn sie sind das beliebteste Mittel, um in die Selbstisolation zu kommen und vielleicht auch einen wunderbaren Genesenenstatus zu haben. Denn zwei Tropfen Capri Sun oder Capri Sonne sorgen für zwei rote Balken bei einem Schnelltest. Und der Münchner Merkur hat das veröffentlicht und auch die Berliner Zeitung, genau. Der Münchner Merkur hat dann einen Selbstversuch gemacht und hat festgestellt, das funktioniert. Und ein Schulleiter der Berliner Morgenpost ein Interview gegeben und hat gesagt, unter den Schülern ist das ein ganz offenes Geheimnis. Dieser Trick wird auf TikTok verbreitet, ist auch in den Pausen ein Thema für die Kinder. Und der Schulleiter sagt übrigens, könne man auch Cola oder Red Bull oder andere Säfte verwenden, aber so unauffällig, wie das mit dem Capri-Sonne-Getränk geht oder so gut, wie das da funktioniert, so gut funktioniert es woanders eben nicht. Also schulfrei, dank Capri-Sonne.
Ja, und man braucht sich nicht spritzen lassen. Offenbar gehört das alles miteinander zusammen. Man kann immer sagen, man ist jetzt genesen und kommt dann um die Spritze rum. Interessant ist, wie hoch die Kreativität der Menschen ist, um die Spritze herumzukommen, die uns ja nun mit Bratwürsten bis hin zum Bordellbesuch angeboten wird und schmackhaft gemacht werden soll.
Andreas, ich bin schon wieder bei den ehemaligen Äußerungen von Aluhüten wie dir und mir. Wir haben hier vor 2 Jahren darüber berichtet, dass der Präsident von Madagaskar war das, glaube ich, der leider inzwischen verstorben nicht wurde, sondern ist, ganz klar, dass der den Corona-Test ausgeführt hatte und auch Positivergebnisse erzielt hatte, indem er Papaya-Früchte getestet hatte und auch Ziegen.
Ja, das ist bekannt. Wir haben uns ja sowieso überhaupt nicht geändert. Man muss dazu wissen, dass wir ja unsere Information aufgebaut haben auf wissenschaftlichen Grundlagen von freien Wissenschaftlern, die sich übrigens auch mal irren können. Auf jeden Fall haben wir als Grundlage nicht die Funktionärwissenschaftler genommen, die als Funktionär arbeiten mit wissenschaftlichem Hintergrund, aber dadurch ihre Wissenschaft natürlich auch in Frage gestellt werden muss, wenn sie gleichzeitig eine Position zum Beispiel für eine Regierung oder für eine Industrie oder für eine Klinik eben halt repräsentieren. Und aus diesem Grunde sind wir eigentlich relativ straight und haben nur ganz wenige Veränderungen vorgenommen. Während, was wir vorhin festgestellt haben, diese widersprüchlichen Meldungen, dann heißt es, die ganzen Notfallstationen sind überbelegt, dann heißt es, die waren nie überbelegt. Und diese ganzen permanenten Hin und Her, oder Frau Merkel sagte, das sind Virenschleudern oder eben die machen krank und dann heißt es, nein, die gehören zu unserer Gesundheit. Das ist das, was man uns als Mainstream verkauft, während wir interessanterweise als Querulanten oder als Verschwörungstheoretiker, wie man uns gern benennt, relativ straight und gerade seit 3 Jahren denselben Weg gehen und relativ gleich ausgerichtet und sich genau in diese Richtung alles bewegt. Und das ist keine Eigenbeweihräucherung, sondern es geht darum, dass wir da Wert drauf legen, dass wir so bleiben.
Ja, Andreas, also 3 Jahre sind es jetzt noch nicht Corona. Das ist eine Verschwörungstheorie, sondern es sind mal gerade gute 2 Jahre. Aber ansonsten berichten wir schon seit vielen Jahren unabhängig und eben nicht auf Mainstream-Kurs gebürstet. Ja, und jetzt haben wir noch ein Thema, über das wir auch schon lange berichten, nämlich auch schon seit fast 2 Jahren. Das ist das Thema, dass Deutschland sehr schlecht vorbereitet ist auf Blackouts, auf Stromausfälle. Und da allerdings warnen wir wirklich und bitten unsere Abonnenten zumindest, vorzusorgen, sich vorzubereiten, denn nichts ist so sicher wie das Amen in der Kirche und nichts ist so sicher wie die Tatsache, dass Deutschland mehr und mehr in Blackouts kommen wird. Und das kann sowohl im Winter als auch im heißen Sommer sehr unerfreulich werden. Aber auch unabhängig von der Jahreszeit ist es ein schwerwiegendes Thema, weil dann gibt es auch kein Wasser und so weiter. Und jetzt ist die Bild-Zeitung ganz groß heute rausgekommen. Und da heißt es, ist eigentlich spannend, Andreas, wir haben Corona mehr oder weniger schon fast überwunden, so fühlt es sich an, wenngleich das Impfpass-Thema noch lange nicht beendet ist und das Impfpflicht-Thema. Wir haben auch den Ukraine-Krieg schon beendet im Prinzip, weil wir den starken Olaf in Russland beim bösen Ivan hatten. Aber jetzt heißt es nicht Krieg, nicht Corona. Das ist die größte Bedrohung für unser Land. Deutschlands größtes Problem ist ein ganz anderes, Ausrufezeichen. Katastrophale Folgen hätte ein flächendeckender Stromausfall. Und hier wird bemüht Jörg Asmussen, der Chef des Versicherungsverbandes GDV, der sagt, leider sind wir in Deutschland auf die Folgen eines flächendeckenden Stromausfalls nicht ausreichend vorbereitet. Auch Terroranschläge oder Extremwetterereignisse könnten an neuralgischen Punkten die Netzstabilität in ganz Europa gefährden. Das größte Problem aber, heißt es hier, die Sensibilität für die Folgen eines Blackouts ist in keiner gesellschaftlichen Gruppe vorhanden. Doch, meine Damen und Herren, bei unseren Abonnenten, das darf man mal so sagen. Aber das sagt hier Albrecht Brömme, der frühere Präsident des Technischen Hilfswerks. Und er sagt, auf einen Blackout ist Deutschland überhaupt nicht vorbereitet. Der gehöre aktuell zu den allergrößten Risiken für unser Land.
Ja, ist spannend, dass es jetzt auch da angekommen ist. Wir freuen uns natürlich über diese Erkenntnis und vor allem ist es nur interessant, man sollte da nochmal einen Tipp geben, nämlich eine Frage stellen, nämlich die neue Energiepolitik, die da verantwortlich ist. Da braucht man keinen Terror für, da braucht man keinen Cyberangriff für, sondern da braucht man nur einen Herrn Habeck für. Das reicht schon völlig aus, um einen Blackout zu begünstigen. Es gibt übrigens auch die Brownout-Geschichten. Ich bin übrigens da gerade darauf angeschrieben, worden. Es fällt mir ein in dem Zusammenhang, als wir über den Ecoflow gesprochen haben. Das ist ein Notstromaggregat, welches geräuschfrei läuft, also keinen Verbrennungsmotor hat, sondern auf der Basis von Solar aufzuladen ist, also mit einer Photovoltaikanlage, die man dort ranhängen kann, die wird da mitgeliefert. Und man gleichzeitig natürlich auch die Möglichkeit hat, dieses Gerät an einer Steckdose aufzuladen. Und da wurde ich dann gefragt, wie kann man denn sowas machen, wenn wir denn ja keinen Strom haben, dann haben wir auch keine Steckdose mehr zum Aufladen. Das stimmt natürlich, aber man versucht diesen Blackout natürlich auch so weit zu umgehen im Krisenfall, dass man es auf einen Brownout auslaufen lässt. Das bedeutet, dass es nur ein oder zwei Tage sind oder dass man vielleicht es irgendwann hinbekommt, dass dann nur noch ein oder zwei Stunden am Tag Strom geliefert wird in bestimmten Gebieten, damit eben die Spannung nicht zu stark schwankt und dann das System komplett zusammenbricht. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, dass man weiß, dass man nicht nur durch Solar, bei schlechtem Wetter bringt das nämlich relativ wenig bei Photovoltaik, dass man dann die Möglichkeit hat, in dieser ein- oder zwei-Stunden-Phase das Ding auch nochmal zusätzlich mit einem Turbo, mit einem Booster gewissermaßen auch nochmal aufladen zu können. Es ist unglaublich wichtig, dass man zumindest ein bisschen Energie hat, auch um die elektronischen Geräte im Gang zu halten, aber auch natürlich auch, wenn es um Tiefkühlware geht, um einen Kühlschrank damit in Gang zu bringen. Es gibt unterschiedliche Geräte, die unterschiedlich viel Strom ziehen. Das ist wichtig. Man sollte auf die Geräte dann auch mal gucken. Oft ist es eine kleine Kaffeemaschine oder ein Föhn, ein Haarföhn, der weitaus mehr Strom zieht, als man glaubt. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, sich damit auch zu beschäftigen im Rahmen eines privaten Manövers. Das ist mir nochmal wichtig, um damit auch die Frage zu beantworten.
Ja, also es ist ganz wichtig, sich vorzubereiten auf die Dinge, aber nicht nur hier sind wir schon lange daran, euch die Zusammenhänge zu versuchen zu erläutern, sondern auch, was die Preise angeht. Und die Lebensmittelpreise, das haben wir gerade in den letzten Tagen öfter hier veröffentlicht, steigen jetzt extrem an. Das ist auch das, was aus allen Boards und Ministerien uns zugetragen wird. Jetzt geht es los. Und wir haben eine Leserzuschrift von einer Frau bekommen, die sagt, am Anfang fiel es ihr schwer, unserem Podcast zuzuhören, weil sie gedacht hat, Mann, das kann doch alles gar nicht stimmen mit Blackout und mit Preiserhöhungen und so weiter. Aber sie sagt, ihr Blickwinkel hat sich durch die Podcasts und so weiter verändert. Sie ist wieder in ihrer Ruhe und diesmal hat sie einen besseren Durchblick. Und sie sagt, ihr habt schon wieder recht gehabt, was die Preise angeht, denn sie arbeitet über einen Minijob in einem Biomarkt, in einem größeren, und packt dort die Ware aus. Und sie sagt, sich vorzusorgen war keine blöde Idee, denn was ihre Aufgabe jetzt ist, die Preise, die Preisschilder zu wechseln, weil die Preise erhöht werden. Und sie sagt, alle Produkte im Markt werden jetzt verändert. Der Preisanstieg von 20 Cent bis sage und schreibe 1,15 Euro. Wörtlich, ich hielt die Preisschilder selbst in meiner Hand und war schockiert. Die langjährigen Mitarbeiter haben allesamt nur mit dem Kopf geschüttelt über die Preisanpassung. Zu viert mussten wir über 500 Produkte anpassen und das geht jetzt jeden Tag so. Im März wird die nächste Erhöhung erwartet. Es trifft also ein, was Sie und Herr Popp erwartet haben. Und sie sagt, wenn man vorsorgt, kann man in der Ruhe bleiben. Spätestens jetzt, falls noch nicht jeder vorgesorgt hat, sollte man in Aktion kommen. Und vielleicht noch ein Hinweis, vor allem Gemüse wird extrem teuer werden, ist es schon. Kartoffeln über 60% und so weiter. Und wieder mein Hinweis, wir werden jetzt vermehrt auch wieder in diese Thematik einsteigen, weil der Frühling mit aller Macht vor der Tür steht, zumindest bei euch in Mitteleuropa. Ansehen, pflanzen, Kartoffeln pflanzen im eigenen Garten. Versucht einen Schrebergarten zu mieten, wenn ihr keinen eigenen Garten habt. Wenn ihr eine Terrasse habt, einen Balkon, gibt es unglaublich gute Möglichkeiten einzusehen. Tomaten, Gurken, Paprika, all das und Kohlsorten, Salate, Kräuter, all das wird viel teurer werden und ihr habt es, wenn ihr es selber macht, in allerbester Qualität, weil ihr selber darüber entscheidet, mit was ihr düngt ob ihr düngt, welche Erde ihr nehmt. Auch darüber können wir mal einen Sonderpodcast gerne machen. Also nicht wir beide, sondern das mache ich, Andreas. Das wäre ja noch schöner, wenn du dich damit auch noch beschäftigen solltest.
Ja, ich bin froh, dass ich dich da habe und ich bin froh darüber, dass wir hier Gemüse und Kräuter und alle möglichen Gesundheitsartikel aus unserem Garten haben. Und was ich hier jeden Tag in mich hineintrinke, es ist schon gewaltig. Aber ich fühle mich wohl, ich bin gesund und vor allem sehe ich gerade jetzt diesen gleichmäßig changierenden, fast schon dunkelblauen See vor unseren Augen mit dem blauen Himmel und die Tasse Kaffee, die gleich warten wird.
Hast du das schön gesagt? Und ich wiederhole mich. Kaffeetrinker leben länger. Ich bin gerade gewarnt worden von jemandem, der geschrieben hat, das stimmt gar nicht. Kaffeetrinker sind gefährdet.
Wahrscheinlich wird jetzt erklärt werden, dass wir von der Kaffeeindustrie gekauft wurden.
So.
Alles Liebe.